Heute, wie schon angekündigt, geht es um die Berufung von Gideon und es geht um das Thema mit Gott durch meine Ängste, Gott durch meine Sorgen und ja letztlich mit Gott durch meine Probleme. Ich will euch mal eine Frage stellen. Wir hören ja heute ein bisschen was von Gideon. Wir haben ja auch einige Gideon-Brüder unter uns. Was verbindet ihr mit Gideon? Was für Eigenschaften fallen euch ein? Was hat der denn so alles getan? Mutige Gideon-Brüder vor. Nein, das dürfen alle. Was hat der so getan? Was für Eigenschaften fallen euch ein? Was fällt euch ein, wenn ihr an Gideon denkt? Er wollte für alles einen Beweis haben, ja. Dreimal sogar, ja. Ja, genau, das war eins davon. Ein Fell ausgelegt. Ja. Er ist ein Kämpfer. Ja. Wenn man auf seinen Namen von dem Hebräischen schaut, das kommt von der Wurzel her etwas abhauen. Und der Name bedeutet eigentlich der Abhauende, im weitesten Sinne der Hacker, Holzfäller oder Zerstörer. Und wenn man so auf Gideon schaut und mal Gideon eingibt bei der Bildersuche, kommt einem das entgegen. Gideon sieht hier mehr aus wie ein Superheld. Marvel und DC Comics würden sich freuen hier unten. Das ist mehr der Superheld. Die Frage ist, war er so ein Superheld? Zum starken Gideon nachher mehr. Ich habe drei Menschen gedanklich mitgebracht. Ich erinnere mich da nämlich an einen Film. Ein junger, neuer Stationsarzt, der wird gerufen zu einer akuten, lebensbedrohlichen Situation. Und seine Aufgabe wäre es gewesen, die nötigen Schritte einzuleiten und den lebensbedrohlichen Zustand abzuwenden oder eben zu minimieren oder zu verringern. Und er hätte stabilisierende Medikamente verordnen können. Er hätte vielleicht die Person intubieren können, also beatmen können. Er hätte im schlimmsten Fall die Person auch wiederbeleben können. Aber was war? Dieser junge Stationsarzt in diesem Film, aus Angst zu versagen, hat er sich versteckt in einem Materialraum, hat so gemacht, als würde er die Sachen dort sortieren. Ein anderer Mensch, am Ende seines Lebens in einem Altenheim, sehnsüchtige Blicke in die Vergangenheit. Alles war damals besser. Da hatte er eine tolle Frau, da hatte er einen Job. Die Kinder haben ihn hin und wieder auch im Altenheim besucht. Damals war er aktiv in der Gemeinde, heute sitzt er nur noch da, schaut zurück. Die Gegenwart interessiert ihn eigentlich nicht, die Zukunft erst recht nicht. Gott, warum? Warum bist du damals bei mir gewesen und hast mich jetzt verlassen? Vielleicht kennt ihr solche Menschen. Und eine dritte Person wird für eine gute und wichtige Aufgabe angefragt. Da sagte diese Person, ich kann das nicht. Ich bin doch niemand. Wer bin ich schon? Alle anderen können es besser wie ich. Die sind viel klüger. Deren Eltern waren angesehene Personen in der Gemeinde. Außerdem, was kann ich schon leisten? Ich kann nichts. Gott müsste mir da schon sehr deutlich machen, was er von mir will. Und er müsste mir auch deutlich zeigen, dass er der Absender dieses Wunsches ist. Und wir haben hier drei Menschen. Eine Person hat Angst, war frustriert über die Unzulänglichkeit. Die zweite Person, die schaut zurück, die hatte die Sehnsucht im Blick und nicht die Zukunft. Und der dritte, der hatte Zweifel, er hatte ein mangelndes Selbstbewusstsein, vertraut sich nicht, vertraut Gott nicht und zweifelt an sich und an Gott. Und das sind drei Menschen mit einer Vielzahl von Problemen, Sorgen, Nöten und auch von Ängsten. Keine Menschen, denen ich jetzt unbedingt eine verantwortungsvolle Position gleich übertragen würde. Oder ich weiß nicht, wie es ihr machen würdet. Ich wäre wahrscheinlich ein bisschen skeptisch. Und in der Bibel kennen wir solche Situationen und solche Personen eben auch. Und es gibt eine Person, die alle Eigenschaften in sich vereint. Und das ist die gleiche Person, die wir eben in der Bildersuche gesehen haben. Dieser starke, mächtige Kriegsherr Gideon. Ihm und seine Schwächen wollen wir heute anschauen, betrachten. Und wir wollen auch gucken, wie Gott ihn sieht. Dazu Richter 6, Vers 11 bis 24. Der Engel des Herrn, der kam nach Ophra und setzte sich unter eine Eiche auf dem Grundstück, das Joasch gehörte, einem Mann aus der Sippe Abieser. Joaschs Sohn Gideon drosch gerade Weizen in einer Kelter, um das Getreide vor den Midianitern in Sicherheit zu bringen. Da erschien ihm der Engel des Herrn und sagte: Der Herr steht dir bei, du streitbarer Kämpfer, du starker Kämpfer. Gideon erwiderte: Ach, mein Herr, wenn Gott uns wirklich beisteht, warum geht es uns dann so schlecht? Wo sind all die Wunder, von denen unsere Eltern uns erzählt haben? Sie sagen, der Herr habe uns aus Ägypten befreit. Aber was ist jetzt? Er hat uns verlassen und uns den Midianitern ausgeliefert. Der Herr sah Gideon an und sagte: Ich gebe dir einen Auftrag. Geh und rette Israel aus der Gewalt der Midianiter. Du hast die Kraft dazu. Aber wie soll ich Israel denn retten, rief Gideon. Meine Sippe ist die kleinste in Manasse und ich bin der jüngste unserer Familie. Und der Herr versprach: Ich stehe dir bei. Du wirst die Midianiter schlagen, als hättest du es mit nur einem einzigen Mann zu tun. Und Gideon entgegnete: Wenn du wirklich zu mir stehst, dann erlaube mir eine Bitte. Gib mir doch ein Zeichen, dass du, der jetzt mit mir spricht, wirklich Gott bist. Ich möchte dir eine Gabe holen. Bitte geh nicht weg, bis ich wiederkomme. Der Herr antwortete: Ich bleibe, bis du wiederkommst. Gideon ging ins Haus, nahm gut 10 Kilogramm Mehl und backte ungesäuerte Brote. Danach schlachtete er einen jungen Ziegenbock, bereitete ihn zu. Das Fleisch legte er in einen Korb und die Brühe goss er in einen Topf. Nun brachte er das Essen hinaus zur Eiche und bot es seinem Gast an. Doch der Engel Gottes sagte zu ihm: Nimm das Fleisch und das Brot und leg es auf den Felsen hier. Die Brühe gieß aus. Gideon gehorchte. Und der Engel des Herrn streckte seinen Stab aus, berührte damit das Fleisch und das Brot. Da kam Feuer aus dem Felsen und verzehrte das Essen. Zugleich verschwand der Engel des Herrn. Nun hatte Gideon keinen Zweifel mehr. Er rief: Herr, mein Gott, ich muss sterben, denn ich habe den Engel des Herrn von Angesicht zu Angesicht gesehen. Da sprach der Herr zu ihm: Hab keine Angst, du wirst nicht sterben. Friede ist mit dir, mein Friede ist mit dir. Da baute Gideon an dieser Stelle ein Altar und gab ihm den Namen: Der Herr ist Friede. Er steht bis heute bei Ophra, der Stadt der Abiesriter. Was für ein Mann, Gideon. Und was sagte dieser Mann? Er versteckte sich in der Kelter, drosch dort Weizen. Warum ist uns das alles widerfahren? Womit soll ich Menschen erretten? Wo warst du in der Vergangenheit? Mein Geschlecht ist das Geringste. Ich bin der Jüngste. Bist du es überhaupt, der mit mir redet? Und ich frage uns, ist das der Mann, den wir im Kopf haben, wenn wir an Gideon denken? Ich glaube nicht. Aber wie kam es letztlich genau dazu? Das Bild ist jetzt klein, es wird gleich ein bisschen größer. Man sieht hier an der Seite die einzelnen Richter, wo die sich überall verteilt haben. Israel hat das verheißene Land mit Josua ungefähr im Jahr 1240 vor Christus eingenommen. Es waren nur noch ein paar Städte übrig und die waren von den Kanaanitern besetzt. Man wohnte Seite an Seite. Und mit dem Tod von Josua begann dann die Richterzeit. Es war eine Übergangszeit bis zum Auftreten Samuels. Diese Richterzeit umfasst rund 200 Jahre, ungefähr von 1250 bis 1050 vor Christus. Und der Schreiber des Richterbuchs, der beschreibt 6 der 12 Richter etwas ausführlicher. Diese Richter Israels, das waren nicht nur Richter oder Rechtspfleger, sie waren Menschen der Tat, die einen Stamm oder eben auch das gesamte Volk vom Joch der Nachbarvölker befreiten und lokale und auch nationale Regenten wurden. Also die Richter, das waren die größten Person oder die höchsten Personen in einem Land. Und dennoch sind die menschlichen Akteure im Richterbuch deprimierend. Die Geschichte des Volkes, die lief dort nach einem sehr monotonen Kreislauf ab. Israel fällt von Gott ab. Gott lässt das Volk durch die Kanaaniter leiden. Übrigens, Kanaaniter war damals ein Sammelbegriff für alle Völker, die um Israel sich lagerten, unabhängig von Namen und Herkunft. Also Gott lässt das Volk leiden. Irgendwann schreit dann das Volk wieder um Hilfe bei ihrem Gott. Dann schickt Gott einen Befreier. Nach dessen Tod beginnt der Kreislauf von vorne. Und dennoch, trotz der Untreue Israels, hilft Gott seinem Volk, sobald sie sich zu ihm wenden. Dabei gebraucht er letztlich Menschen, die waren Menschen wie du und wie ich sind. Und heute eben der Blick auf Gideon. Gideon und seine Familie, die Abieser, waren ein Unterstamm von Manasse. Sie waren eine kleine Sippe und wohnten im westlichen Teil des Gebiets. Der Ort Ofra selber nicht, ist mit Sicherheit zu identifizieren, aber wie hier auf der Karte war er vermutlich dort. Also kann man recht gut sagen, aber es ist nicht hundertprozentig sicher, ist auch nicht so wichtig. Aber an diesem Ort, da lagerte und da war er. Und was war die Ausgangssituation bei Gideon? Das Volk hat sich von Gott abgewandt. Und Israel war über 7 Jahre immer wieder bedroht worden von den Midianitern und auch den Amalekitern. Sie wurden bedroht, sie wurden ausgeraubt, sie wurden überfallen. Gott gab sie letztlich in das Hand ihrer Feinde. Das war tragisch. Und die Midianiter fielen in das Land ein, immer dann, wann Erntezeit war. Sie vernichteten die ganze Erde, Ernte im Land bis hin nach Gaza und sie ließen nichts übrig an Nahrung in Israel, weder Schafe noch Rinder noch Esel. Und die Bibel beschreibt, die kamen wie Heuschrecken, sodass sie nicht zu zählen waren. Und wie so eine Heuschreckenplage damals aussah und auch heute noch aussah, sieht man hier auf diesen Bildern. Dass da am Ende nichts mehr Grünes übrig bleibt, das kann man sich auf diesen Bildern tatsächlich vorstellen. Und das war das Bild, was sie benutzten. Die Feinde kamen und haben wirklich alles vernichtet, was zu vernichten war. Und aus diesem Grund verschanzten sich die Israeliten in Bergen, in Höhlen, in Schluchten und in Festungen. Sie hatten Angst vor den Feinden, vor den Midianitern und wurden Jahr ums Jahr schwächer, weil sie natürlich immer weniger Nahrungsmittel zur Verfügung hatten. Und da, wo dann der Leidensdruck so groß war, da schrien sie wieder ihren Herrn an und baten ihn um Hilfe. Ja, und Gott, er erhörte sie. Er sandte einen Propheten, der ihnen deutlich sagte, ihr habt meiner Stimme nicht gehorcht. Da setzt Gott den Finger auf den wunden Punkt. Und dennoch schickt er einen Engel des Herrn zu einem Mann, der gerade damit beschäftigt war, in der Kälte zu dreschen, Weizen zu dreschen. Und vielleicht kommen euch diese Worte Kälte, Dreschen irgendwie komisch vor. Und das ist es ja auch. Denn normalerweise droscht man Weizen nicht in der Kälte, dort macht man den Wein. Normalerweise droscht man den Weizen auf oder in einer Tenne. Und als Tenne, da findet man immer einen ebenen Platz, dessen harter Boden, der war nochmal planiert und ausgebessert und dessen Ränder waren oft mit Steinen befestigt, denn wenn man den Weizen geworfelt hat, sollte der nicht wegfliegen oder sollte der unter dem Westwind quasi liegen, sodass dann am Ende halt die Frucht übrig bleibt. Der Walter könnte das wahrscheinlich alles noch viel besser erklären. Ich war neulich bei ihm, da haben wir uns darüber unterhalten, wie das war auch, wie das gekloppt wurde, das Weizen. Also wer Fragen hat zum Fachmann, zum Ex-Landwirt, genau. So war das damals. Und er hat das in der Kälte gemacht. An einem ungünstigen Platz, wo wahrscheinlich wenig Wind war. Aus Angst vor den Midianitern zog er sich an einen Ort zurück, wo sie ihn vermutlich nie suchen würden. Gideon wollte nicht, dass seine Ernte zerstört wird. Er zog sich zurück und ging in die Kälte aus Angst vor den Feinden. Und dann geschieht etwas. Dann kommt tatsächlich der Engel des Herrn und begegnete Gideon an dem Ort, wo er sich versteckt hält. Der Herr ist mit dir, grüßte ihn der Engel, und Gideon hat ihn am Anfang noch nicht als Engel des Herrn erkannt. Aber wie er von dem Engel den Namen Gottes hört, fängt er an zu jammern und zu fragen, ja, wo ist er denn jetzt? Er hängt sich an die vergangenen Tage, wo alles viel besser zu sein scheint. Und er ist über die Situation frustriert. Er schiebt ja letztlich Gott die Schuld zu. Und vielleicht kennen wir diese Situation auch, wo wir frustriert sind im Alltag. Wo wir auch Gott fragen, wo warst du oder wo bist du jetzt? Wo handeln wir eigentlich genauso wie die Gideon und wie die Israeliten? Wo wir uns aus Angst zurückziehen, statt vorwärts zu gehen? Und wie reagiert Gott auf unser Rufen, auf unser Fragen? Er macht es genauso wie bei Gideon damals. Er sucht uns in unserer Situation auf. Er begegnet uns mitten in unserem Alltag, mitten in unseren Sorgen und Nöten und Problemen. Und er sieht uns schon, er sieht die Menschen schon, wie sie sein sollen und auch wie sie sein werden. Ja, Gott geht nicht auf Gideon zu und sagt zu dir so, mein Lieber, du frustrierter, erschöpfter und schuldzuweisender Gideon. Nein, er spricht ihn an mit, du streitbarer Held, du starker Kämpfer. Er sieht in Gideon schon etwas, was Gideon selber noch gar nicht sieht. Hier die Katze, die sieht zwar schon ein bisschen mehr, aber vielleicht ist das tatsächlich von außen gesehen der Blick, den Gott hat auf uns. Er sieht in Gideon den streitbaren Held, den Kämpfer. Und nochmals zur Erinnerung, Treffpunkt dieser Begegnung war die Kelter. Das war der Ort der Angst, der Ort des Schutzes von ihm. Und Gott begegnet uns in unserem Alltag, sucht auch die Gemeinschaft mit uns, sucht unsere Nähe und er spricht uns an, wie er uns sieht. Und wie sieht Gott uns? Zum einen, ich bin ein Geschöpf Gottes. Ja, was sind wir? Erstens, wir sind Geschöpf Gottes. Zweitens, sind wir Geschöpf. Drittens, wir sind Geschöpf von Gott. Von ihm gemacht, von dem, der uns kennt, der über uns sagt, das war sehr gut. Und dieses Bewusstsein soll Grundlage unseres Selbstbildes werden. Alles andere folgt später. Im Psalm 139 heißt es, denn du hast meine Nieren bereitet und hast mich gebildet im Mutterleib. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke, das erkennt meine Seele. Wir sind Geschöpf und so wie wir sind, mit den weniger Kilos, mit den mehr Kilos, mit den langen und kurzen Haaren, mit den schönen blonden Haaren und den schönen schwarzen und dunklen Haaren, mit den blauen Augen, dunklen Augen und was auch immer. Wir sind perfekt gemacht. Gott hat uns gemacht und weil uns der Schöpfer gemacht hat, sind wir was Besonderes. Und dann sind wir von Gott gekrönt mit Ehre und mit Herrlichkeit und Hoheit. Das Gefühl für unser Selbstwert beziehen wir oft im Vergleich mit anderen Menschen. Die Bibel sagt aber, Gott sieht dich anders. Alle Menschen, also auch du, haben in Gottes Augen einen unbezahlbaren, unüberbietbaren Wert. Denn Jeremia heißt es, ich habe dich je und je geliebt. Darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte. Es ist wichtig, uns loszusagen von vielen Lügenbildern, die wir aufgrund von Leistungen und Versagen über uns selber bilden. Und eigentlich wäre es gut, wenn wir eine Zeit lang ein Lossagegebet mal formulieren, wo es zum Beispiel heißen könnte, ich sage mich los vom Idealbild des tollen Typen, der allen gefällt und immer und überall ankommen möchte. Und ich sage ja zur Ehre und Würde, die du mir gibst. Ob ich Erfolg habe oder ob ich scheitere, das ist zweitrangig. Ich bin mit Ehre und Hoheit gekrönt. Der dritte Aspekt, ich bin geliebt. Wie der Bräutigam sich freut an seiner Braut, so freut sich der Herr an dir. Das sagt Jesaja zu seinem Volk, das kläglich versagt hat. Und selbst dieser Vergleich ist eigentlich fast noch zu schwach. Jede Braut hat Wesenszüge, über die sich der Bräutigam irgendwann vielleicht nicht ganz am Anfang, ärgert. Gott aber sagt, trotz des schlimmen Versagens Israels, du bist meine Lust, so heißt das. Und dann folgt letztlich, wenn wir ihn kennen und mit ihm unterwegs sind, die Gotteskindschaft. Letztlich mündet sich seine Sicht über uns in die Tatsache, dass er uns angenommen hat als Kinder, wenn wir ihn eben in unserem Herz aufgenommen haben. Wenn Gott uns in unseren Ängsten und Problemen sucht, dann sagt er zu uns nicht, du Ängstlicher, sondern der Herr ist mit dir, du Königskind. Aber zurück zu Gideon. Nachdem Gott geklärt hat, wie er Gideon sieht, spricht er ihm einen Auftrag zu. Ich gebe dir einen Auftrag, geh und rette Israel aus der Gewalt der Midianiter, du hast die Kraft dazu. Und Gideons Antwort ist, und damit reiht er sich ein in die vielen Menschen, die von Gott in der Bibel berufen wurden, die diesen Auftrag erstmal nicht annehmen konnten oder wollten. Womit soll ich das schaffen? Ich bin zu klein, meine Sippe ist zu klein, ich kann das nicht, ich bin viel zu jung. Diese Antworten, die kennen wir von ganz vielen aus der Bibel. Und unsere Antwort ist oft, ich kann das auch nicht, ich habe keine Zeit. Das ist nicht meine Gabe, dafür bin ich zu jung, dafür bin ich zu alt. Ich kann nicht so gut erklären, ich kann nicht so gut sprechen. Andere können alles besser wie ich. Und vielleicht findest du dich da auch wieder. Auch wir haben von Gott auch einen Auftrag erhalten. Wir sollen und dürfen unsere Mitmenschen das Beste bringen, was wir haben. Die frohe Botschaft, das Evangelium. Und das für uns zu behalten, ist eigentlich unfair gegenüber Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Wir enthalten ihnen eigentlich etwas vor, was so wichtig wäre, dass jeder Mensch bekommt, nämlich diese Beziehung zu Christus. Jesus hat mit seinen Jüngern übrigens genauso gehandhabt, genauso getan. Auch ihnen gibt Jesus einen Auftrag und sie reagieren wie Gideon, sie reagieren auch wie wir. Er aber sprach zu ihnen, gebt ihr ihnen zu essen. Sie sprachen, wir haben nicht mehr als 5 Brote und 2 Fische. Es sei denn, dass wir hingehen sollten und für alle diese Leute Essen kaufen. Ja, Jesus, er verlangt von seinen Jüngern, dass sie über 5000 Männer satt machen sollen. Und die Jünger, die schauen zuerst auf ihre Gaben, auf ihre Fähigkeiten. Sie schauen auf das, was sie haben. Wir haben nicht mehr als 5 Brote und 2 Fische. Aber wenn Gott, wenn Jesus uns beauftragt, ja uns sendet, dann wird er uns auch unterstützen. Gerade eben auch mit unseren Schwächen kommt er an sein Ziel. Mit der kleinen Sippe, trotz seines Alters, vielleicht trotz des jugendlichen Leichtsinns, nutzt Gott bei Gideon, um das Große zu erreichen. Und wenn Gott dich beauftragt, dann nutzt er auch das, was du kannst und was du hast und macht daraus Großes. Das gilt auch heute noch. Wir haben vielleicht hier nicht die optimalen Räume. Wir haben vielleicht nur begrenzte Mitarbeiter. Wir sind nur wenige. Und dennoch will Gott mit uns, die wir hier sind, Gemeinde bauen. Und wenn Gott uns beauftragt, dann ist er mit Gideon und auch mit uns. Bei Gideon hat er gesagt, ich will mit dir sein, dass du die Midianiter schlagen sollst, wie einem Mann. Und bei seinen Jüngern sagt er, er hat auch gemerkt, dass die Jünger sich nicht wohlfühlen, dass sie Angst haben. Und was macht er? Er hat auch nicht getadelt, er hat nicht geschimpft. Nein, Jesus ist hingegangen, hat ihre Kraft und Gaben genommen. Er nahm die 5 Brote und Fische an sich und hat diese vermehrt. Er hätte ja auch vom Himmel das Brot fallen lassen können und Fische und was auch immer. Er hätte das alles auch selber machen können, aber das hat er nicht, weil er eben die Jünger gebrauchen will, weil die Jünger merken sollen, dass sie gebraucht werden. Und er hat die Jünger beauftragt und er hat ihnen dann eben auch die Kraft und die Fähigkeiten gegeben, diesen Auftrag, der unscheinbar zu sein, der unmöglich zu sein scheint, Mission Impossible, aber Gott hat seins dazu beigetragen. Und wir haben einen Auftrag. Und was sagt Jesus? Mir ist gegeben alle Gewalt, mir, nicht euch, ja, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und macht zu Jüngern alle Völker. Ja, er hat die Macht und wird uns beistehen. Ich habe mal, das habe ich schon mal gebracht, ein Zitat mitgebracht eines kleinen weisen Vogels von Daniel Karlauch. Er hat etwas bei einem Kinderkonzert gesagt. Da heißt es, Gott gibt uns immer Aufgaben, die für uns zu groß sind. Und dann war so eine kurze Pause und dann kam die Antwort, sonst könnten wir sie ja alleine machen. Ja, Gott, er gibt uns manchmal Aufgaben und oft Aufgaben, die scheinbar zu groß sind. Aber wir merken dann, dass wir eben nicht die Macher sind, sondern dass er der ist, der uns führt und leitet. Und eigentlich wäre hier ein schönes Ende. Eigentlich könnte man sagen, gut, Gideon, jetzt vorwärts. Aber Gideon hat viel gehört, macht sich eben noch nicht auf den Weg. Nein, zuerst will er Beweise. Und da haben wir den ersten Wunsch. Er will wissen, ob er es wirklich mit Gott zu tun hat. Und er sagt zum Engel, wart mal, ich besorge mal ein Speiseopfer. Wie lange das gedauert hat, ein Tier zu schlachten und Brot zu backen, weiß ich nicht. Wahrscheinlich eine ganze Zeit. Aber Gott war geduldig. Und er kam zurück und mit dem Speiseopfer. Und dann heißt es, der Engel entzündete dieses Opfer mit seinem Stab, indem er das Fleisch berührte und aus dem Stein Feuer kam. Das werden wir vielleicht nicht so erleben. Aber wir werden erleben, wie Gott uns beisteht. Gott geht auf den Zweifel von Gideon ein. Er wird nicht gerügt und bestraft, weil er zweifelt, sondern er geht darauf ein. Er nimmt seine Gefühle, er nimmt unsere Gefühle ernst und zeigt in dieser besonderen Beauftragung dem Gideon, wie sehr ihn Gott sieht. Er zeigt uns, wie sehr er uns auch mit uns sieht. Und mit der Sicht Gottes für Gideon und mit dem Auftrag, den er bekommen hat, mit seiner Zusage, dass er dabei sein wird und mit der Tatsache, dass er hundertprozentig weiß, dass Gott es ist, der ihn sendet, da macht er sich dann auf den Weg und er folgt und geht diesen Weg mit Gott. Da gibt es noch weitere Beweise, da gibt es noch weitere Höhen und Tiefen. Das ist ein Mensch gewesen. Aber mit Gott hat er am Ende vieles erreicht. Und wer nicht weiß, der liest entweder im Richterbuch nach oder fragt unsere Gideon-Brüder. Also ich empfehle beides. Denn Gott ist mit uns. Er beauftragt uns. Er ist mit uns. Und er begegnet uns in unseren Sorgen und Nöten. Und er hilft uns, da durchzukommen. Amen.